Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Diesmal gibt es wieder ein historisches Format. Wir haben ja letztens über Capcom gesprochen und da haben wir uns gedacht, der Paul und ich, dass wir da vielleicht nochmal weitermachen und zwar mit Konami. Und in diesem Podcast geht es also um die Geschichte dieses japanischen Publishers. Der hat mich und meine Gäste über viele Jahre beschäftigt und ich begrüße hier neben dem schon erwähnten Paul auch den Michael Koster. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, Konami, ne? Das ist ein ganz schön weites Feld.
Ja, schwierig, meine Güte.
Wir haben uns gedacht, wir gehen einfach ganz schön gemütlich und chronologisch vor. Sprich, wir beginnen mit der Gründungsphase, arbeiten uns vor in die 80er, dann die 90er, die 2000er bis hin zum Status quo. Das soll so die Struktur sein, die ich jetzt am Anfang verspreche. Ich weiß nicht, ob wir uns daran halten. Also, ich beginne mal mit einer kleinen Einleitung. Diese Firma, Konami, dieser japanische Publisher, der startete 1969 mit dem Verleih von Jukeboxen. Und die drei Gründer, Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama und Tatsuo Miyasako, die haben dafür gesorgt, dass die Firma so heißt. Ich dachte bis vor wirklich langer Zeit, dass es ein japanischer Name für irgendwas ist. Aber es sind die Kürzel von deren Nachnamen. Habt ihr das gewusst?
Nee. Man kann es aus dem Namen rauslesen. Wenn man sich den Originalnamen ansieht, dann sieht man, dass Konami in Katakana geschrieben sind. Mm. Und Katakana werden im Japanischen genutzt, um ausländische Wörter im Japanischen darzustellen. Also das war ein Hinweis darauf, dass es kein japanisches Wort ist.
Ah, sehr gut. Siehst du, da ist schön, dass Paul sich einigermaßen mit der japanischen Sprache und Kultur beschäftigt hat, ne?
Das Basiswissen ist vorhanden.
Ja, mir war das leider nie vergönnt. Ich bin zwar mal mit dir zusammen in Tokio gewesen, das werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, da haben wir schon ein, zwei Mal was drüber erzählt. Über diesen halben Absturz. Aber Sprache, dafür hat es leider nicht gereicht. Einer von diesen Gründern, der Kagemasa Kozuki, und das finde ich ganz erstaunlich. Der wurde 1940 geboren, dürfte also jetzt so um die 86 Jahre alt sein, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist bis heute tatsächlich Vorsitzender. Gleichzeitig ist es einer der 50 reichsten Japaner und das Vermögen, das sank zwar irgendwann ab 2021, aber stieg ab 2024 wieder sprunghaft an. Also diese Konami Group, wie sie heute genannt wird, die macht ihren Umsatz nicht nur mit Videospielen, sondern auch mit Sammelkarten, Yu-Gi-Oh!, mit Animes, mit Casinoautomaten, mit Pachinko, betreibt Fitnessclubs, besitzt mit Bemani eine Musikpowermarke. Und was ich damit sagen will als Einleitung, wir haben ja letztens über Capcom gesprochen und der große Unterschied ist, dass sich Konami eben über die reine Videospielproduktion hinaus vielfältig, sage ich mal, engagiert und deshalb, und das soll als Einleitung dann auch reichen, ist der Marktwert von Konami, der wird so bei 16,5 Milliarden Dollar angesetzt, höher als der von Capcom, der bei 7,5 Milliarden Umsatz angesetzt wird. Also Konami steht weltweit auf Platz 30, der Videospiel-Publisher, und Capcom auf Platz 34. Ja, und das soll auch schon reichen als kleine Einleitung. Wir beginnen jetzt mal mit den 70er Jahren. Ja.
Ich muss mich kurz melden. Mhm. Es ist ganz witzig, weil du erwähnst, dass einer der ursprünglichen Gründer von Konami nach wie vor der Chairman ist. Denn in der Tat ist es bei Capcom ganz genauso. Kenzo Tsujimoto, der Gründer von Capcom, ebenfalls geboren im Jahr 1940, ist ebenfalls noch bis heute CEO und Chairman von Capcom.
Wahnsinn.
Und auch einer der reichsten Japaner, ganz nebenbei. Also krass, also das ist ja so eine Handschlaggesellschaft. Die Gründer sitzen bis heute noch auf dem Thron der Macht.
Und das ist dann auch so ein gemeinsames Merkmal. Vermutlich würden wir ähnliche Tendenzen finden, wenn wir uns bei anderen japanischen Publishern ein bisschen umschauen. Aber das ist schon bemerkenswert, ne? Dass diese Tradition, mit der man Japan ja auch immer so verbindet, selbst innerhalb der Videospielfirmen so deutlich wird.
Ja, vor allen Dingen halt auch wirklich in diesem Alter noch. Also, dass Japaner Schwierigkeiten damit haben, sich von Machtpositionen zu lösen, das ist ja nichts Neues. Gerade in Japan ist es ja wirklich so, wenn man bei einem japanischen Unternehmen arbeitet, traditionell arbeitet man da for life. Wenn man irgendwo anfängt, ist man bis zur Rente da. Für Gründer und CEOs gilt das natürlich doppelt und dreifach. aber das sind halt auch schon gestandene Persönlichkeiten mit 85 beziehungsweise 86 Jahren. Aber ich glaube nicht, dass die irgendein Interesse daran haben, die Zügel aus der Hand zu geben. Also bei Capcom weiß ich das ja aus der eigenen Erfahrung. Das ist ja ein Familienunternehmen. Da ist der ganze Tsujimoto-Clan, die sind auf diverse Dependancen von Capcom verteilt. Und ich vermute mal sehr stark, dass das bei Konami ganz genauso sein wird.
Mhm. Das ist krass. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, zusammen mit den juristischen, wie diese Firmen so gestrickt sind, dass die auch trotz der Tatsache, dass alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, vor ein paar Jahren noch gekauft worden ist, dass die immer noch für sich quasi unabhängig sind, ne?
Ja, es sind gigantische Unternehmen, börsennotiert und alles, aber sie sind ja kein Teil irgendeines anderen Konglomerats, sondern das sind halt Capcom und Konami Groups.
Kein Microsoft, kein Sony, kein Tencent und wie sie alle heißen, kein Embracer.
Noch
sich die bisher einfach. Das finde ich bei all dem, was sie natürlich auch unterscheidet, darüber sprechen wir heute, finde ich das allerdings cool, dass die noch da sind.
Aber vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass halt wirklich so diese sturen alten Männer seit Dekaden an der Spitze sind und halt sich einfach die Zügel nicht aus der Hand nehmen lassen. Wenn sie denn eines Tages freiwillig oder unfreiwillig zurücktreten, wer weiß, wie sich dann die Situation ändert. Aber so ist es halt ein patriarchisch geführtes Familienunternehmen, links und rechts.
Mir fällt auch kein westlicher Spielepublisher ein, in dem der Chef seit 1940 die Zügel in der Hand hat. Also.
Ja, besser ist das.
Ich würde sagen, wir beamen uns mal in der Zeit zurück in das Jahr 1973. Da wurde nämlich Konami, wenn man so möchte, offiziell gegründet. Wie gesagt, die waren schon vorher aktiv mit den Jukeboxen, aber das hat sich irgendwann nicht mehr ausgezahlt. Und da kamen dann die Arcade Games zum Zuge mit dem ersten Spiel, das ich auch nicht kannte, 1977, namens Blockyard. Wusstet ihr das?
Nein, tatsächlich nicht.
Auch erst in der Recherche davon erfahren. Und das ist ja ein Klon von Breakout, das im Jahr zuvor erst entstanden ist. Also beeindruckend.
Und irgendwie hatte dieser Kozuki, der wohl meines Wissens, der hat einen Abschluss, einen Bachelor in Arts hatte er. Ich bin mir nicht sicher, ob er selbst schon mitentwickelt hat, aber dem folgten weitere Klone von Breakout und damit waren sie immerhin so erfolgreich, noch nicht besonders kreativ, aber auch wiederum typisch japanisch für die Zeit im Kopieren und Nachahmen so gut, dass sie eben ihre Breakout-Klone dann auch in die nach Amerika exportierten und so bauten sie dort ihr Geschäft auf, ne?
Das und diverse andere Klone. Wenn man sich so mal die frühen Tabellen durchliest von Konami, dann sieht man auch Namen wie Space Kings zum Beispiel, was ein absolut dreister Klon von Space Invaders ist. Und noch, also die diverse, sehr erfolgreiche Spiele, die halt minimal im Namen geändert, aber inhaltlich 1:1 übertragen, die Spielhalter geflutet haben. Aber es hat sich für Konami gelohnt. Das waren offensichtlich Erfolge.
Micha und ich dachte, wir Deutschen, wir hätten immer nur die Japaner kopiert mit Gianna Sisters und Mario. Genau,
ich musste auch sofort gerade dran denken. Auch Rainbow Arts, ich meine, die waren ja auch Experten da drin, einfach Konzepte zu kopieren. Auch R-Type-Klonen und so weiter. Katakis lässt grüßen.
Ja,
aber es war halt wohl damals einfach ein einfacher und schneller Weg zum Erfolg.
Und ich denke, da, wo unsere Erinnerungen vielleicht anfangen, da sind wir dann in den 80ern, ne? Und da ging es dann los mit einigen Spielen, die man bis heute kennt.
Da waren einige der ganz großen Spielbranchenklassiker, die kamen dann von Konami in den, also gerade frühen bis mittleren 80ern. Ich hatte das noch so im Hinterkopf, aber auch da wieder die kompletten Listen zu lesen. Dann sitzt du davor und denkst dir, das auch. Das ist ja ein Ding. Und toll.
Und sie waren am Anfang ja auch tatsächlich Entwickler, die für einen Publisher, den ich auch noch nicht kannte, der heißt Layjack oder Layak, eben Spiele gemacht haben. Schon die erwähnten Klone und daneben auch die erste in den 80ern. Also zum Beispiel Maze und Frogger natürlich, das kennt man bis heute. Ne?
Ja, genau. Ja, aber diese Layjack, das war ja auch nicht mehr lange aktiv. Ich glaube, gelesen zu haben, dass dieser Laden 1984 schon wieder dicht gemacht wurde. Da war Konami halt mit seinen frühen Titeln im Vertrieb. Aber dann haben sie irgendwann für sich entdeckt, dass sie diese Sachen auch selbst in die Hand nehmen können. Und dann begann ja die große Erfolgswelle von Konami in den frühen 80ern. Mhm.
Alleine 1981, ich erwähne mal drei Namen. Also Frogger hatte ich schon genannt. Mhm. Super Cobra, Turtles tatsächlich schon.
Aber ein anderes Turtles, nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ah, das sind nicht die Teenage.
Nee, die kommen erst später. Nee,
die kommen später.
Ah, okay, siehst du. Ja, gut, dass ich hier zwei Experten am Start habe, die mich da immer korrigieren können. Aber in den Jahren darauf, da ist die Taktung ja unfassbar. Also wie viele Spiele da 82, 83, 84 von Konami entwickelt worden sind. Meine früheste Erinnerung an ein Spiel von Konami ist gar nicht Frogger. Denn das ging irgendwie an mir vorbei, sondern Track and Field, weil ich das in der Spielhalle gespielt habe. Und bei uns im Fußballverein gab es oben, wo die Erwachsenen hin durften, um ein Bierchen zu trinken, gab es für uns auch immer diesen einen Automaten mit Track and Field. Und den habe ich ja geliebt. Also diese Sportolympiade, ne?
Großartig. Hat das, ja. Ich habe das ehrlicherweise niemals gespielt. Ich bin ja im Osten aufgewachsen, hinter dem Eisernen Vorhang. Da hatten wir ja keinen Zugriff auf diese schön glänzenden, glitzernden Westautomaten. Ich habe das dann hinterher später erst in der NES-Fassung kennengelernt. Aber das muss wohl in der Spielhalle ein gigantischer, durchschlagender Erfolg gewesen sein.
Ich glaube nicht nur da. Also ich hatte auch überlegt, was eigentlich so mein erstes Konami-Spiel gewesen sein müsste. Ich glaube, es ist tatsächlich Frogger, weil es das auch damals schon für den PC gab. Ich hatte irgendwie eine seltsame Reihenfolge privat. Ich habe mit einem PC angefangen, bin dann erst zum C64 gekommen. Aber auf dem C64, das weiß ich halt auch noch, Track and Field war definitiv am Start und der absolute Joystick-Killer.
Ja.
Daran kann ich mich noch erinnern.
Das war wirklich mein Competition Pro, der war so im Eimer. Die Flightsticks hat man dafür dann auch, weil man ein bisschen naiv war und jung, hat man die Flightsticks, diese schwarzen, die hat man dann auch dafür benutzt und die waren noch anfälliger.
Genau. Ich hatte diese Quickshots. Ja. Und die waren ständig kaputt nach diesen Sprints, wo man immer ganz schnell hin und her den Joystick halt wedeln musste. Es war eine Katastrophe. Und ein Hardcore-Test für die Verarbeitung, der dann meistens nicht bestanden wurde.
Aber da habe ich mir dieses Zucken angeeignet, dass ich
ja. Ich dachte immer, dass dieses Decathlon immer dieser große Joystick-Killer gewesen war. Aber Track and Field wohl ganz genauso, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und da wurde so viel entwickelt, also pro Jahr dann manchmal 6, 7 oder mehr Spiele. Und 1985, das ist noch so ein Jahr, in dem einiges erscheint, was sofort Erinnerung weckt. Da war Konami, wenn man so möchte, schon etabliert. Es gab viele Spiele. Eines davon, also ich schmeiße jetzt mal in den Raum, Gradius, GR Kung Fu und... Ja gut, das war 86 Double Dragon.
Hast du gerade Contra übersprungen?
Also echt? Habe ich Contra übersprungen?
Ja, voll. Das kam auch 1985 raus.
Das gibt's doch nicht. Ja, Contra ist natürlich noch relevanter.
Michael, warum reden wir mit diesem Mann?
Ich dachte, das kam, laut meiner Liste kam es, jetzt weiß ich, warum ich es übersprungen habe, aber das wird uns wahrscheinlich noch häufiger passieren. Bei mir steht 1987.
Da kamen diverse Umsetzungen, aber das Original kam 85 in die Spielhallen.
Sicher? Ja, okay. Aber dann reden wir doch mal über Contra, Gradius und GR Kung Fu.
Moment, ich würde schon wieder einen klitzekleinen Sprung nochmal zurück in die Vergangenheit machen, denn ich möchte auch nochmal explizit Scramble betonen. Das ist jetzt in der Erinnerung der Menschheit vermutlich nicht der wichtigste Titel aller Zeiten, ist auch nicht das bekannteste Spiel, aber für Shoot'em-up-Fans wie mich ist das ein sehr, sehr bedeutender Titel, denn der erschien 1981 und der war das erste richtige horizontal scrollende Shoot'em'up mit Levels und automatischem Scrolling von traditionell links nach rechts. Also wie man es heute im Shoot'em'up-Genre kennt, von R-Type, Katakis, Gradius etc. Scramble war das erste Spiel dieser Art, entwickelt von Konami.
Ah,
wichtiger, wichtiger Titel.
Das hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr. Ich liebe ja auch Shoot'em'ups, aber das ist eine Info, die bereichert doch mal wieder mein lückenhaftes Wissen.
Dafür ist es da.
Ja, weil GR Kung Fu hat auch schon so einen fantastischen Namen. Wir haben das so gerne gespielt. Interessanterweise hat sich aber im Gegensatz zu Capcom, hallo Street Fighter, bei Konami nie so ein Fighting Game entwickelt, ne?
Naja, GR Kung Fu, naja, es war nicht so richtig, das Fighting Game, stimmt schon.
Nee. Es gab nie, die haben ja viele Serien, wir sprechen über einige, etabliert. Die prominentesten habe ich noch gar nicht genannt, aber ein Fighting Game tatsächlich nicht, obwohl man ja meint, das ist so typisch japanisch, das müssen die alle haben.
Nee, also die waren dann tatsächlich eher auf der Beat-Them-Up-Brawler-Schiene irgendwie unterwegs.
Ja.
Aber die haben halt kein Virtual Fighter, kein Tekken.
Und wie aber Contra.
Ich glaube, ich muss mich dann doch nochmal korrigieren und ziehe meinen Vorwurf zurück dir gegenüber, Jörg. Ich hatte mir für Contra 1985 aufgeschrieben. Ich war mir auch ziemlich sicher, aber ich habe jetzt gerade nochmal, weil du den Zweifel mir geweckt hast, nachgeschaut und es ist überall als 1987 verzeichnet. Verdammt nochmal.
Das macht ja gar nichts. Da sind wir eben bei einem Run and Gun. Das ist natürlich super prominent und witzig ist ja auch, dass diese Spiele in Europa dann anders genannt worden sind. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass das hierzulande Grizor genannt wurde oder Grizor. Ja, aber Contra, ne? Das hat richtig Laune gemacht.
Ja, ich habe damals von Grizor zuerst gelesen in der Powerplay. Das war ein merkwürdiges Ding. Aber so richtig kennengelernt habe ich das erst, als es Probotector hieß.
Ja, same.
Das war ja für die gebeutelten Europäer war das ja die große relevante Umbenennung dieses Spiels. Denn in den 80ern, da drehte der deutsche Jugendschutz ja bekanntermaßen noch komplett am Rad. Da wurde ja im Prinzip alles wegindiziert vom Markt, was irgendeine Art von Geschoss enthielt. Unter anderem berühmterweise ja auch so harmlose Spielchen wie River Raids wegen Kriegsverherrlichung und Kriegsverharmlosung.
Ja, Wahnsinn.
Und Contra war halt auch so ein Kandidat, denn hier ballerten ja menschenförmige Pixel auf andere quasi menschenförmige Pixel. Und diese Art der Darstellung von Gewalt, quasi Mensch gegen quasi Mensch, das war damals in Deutschland, also gerade in Deutschland, noch sehr problematisch. Und das wurde dann so gelöst, dass alle Menschen umgepixelt wurden zu Robotern aus den Helden Bill und Lance, wurden dann die Roboter RD-008 und RC-011 gemacht, vom Design orientiert an den japanischen Gundam-Robotern. Und da wurde dann halt alles umgepixelt, auch innerhalb des Spiels. Und diese Fassung wurde dann innerhalb von Europa veröffentlicht. Aus inhaltlich, also spielerisch, blieb alles beim Gleichen. Aber es wurden dann Roboter draus gemacht und entsprechend auch der Name geändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Probotector als Name finde ich geil. Das ist so ein cooler, druckvoller Name. Ich liebe den.
Besser als Contra?
Ja, ich meine, Contra, das ist halt so ein typisches Wort. Ja, das hat ja, okay, damals auch noch politisch irgendwie ganz anders verortet, wegen der Iran-Contra-Affäre. Und ja, das Design vom ursprünglichen Contra, also gerade der Packung, das war ja halt so eine 1:1-Kopie von Schwarzenegger-Filmen.
Mhm.
Und aber Probotector, das ist halt so diese coole Mischung aus Protector und Robot, alles in ein Kofferwort gestopft. Ich finde das toll.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Jugendschutz alleine bei der Benennung, also der Titel von Capcom, sich die Hände gerieben hat, gedacht hat, okay, wir werden in Arbeit versinken, denn 1987 hießen ein paar Spiele Blades of Steel, City Bomber, Combat School. Das ist, und es geht weiter, ne? Also hinterher, dann kam Super Contra, irgendwann Thunder Cross, das war eine tolle Zeit. Die Videospiele in den 80er Jahren, da explodierte natürlich alles. Man hatte richtig Bock auf Kampf und auf Action. Und wo du vorhin diesen ersten Shooter genannt hast, der mir bis dahin noch gar nicht über den Weg gelaufen ist. Wir waren ja bei Gradius 1985. Mhm. Und das wurde ja auch umbenannt aus irgendeinem Grund, aber wahrscheinlich eher aus PR-Gründen, nämlich in Nemesis, seltsamerweise. Aber das war natürlich auch ein richtig cooler, horizontal scrollender Shooter, ne?
Der war fantastisch. Gradius und alles, der hat ja noch gigantische Wellen geschlagen, also mit vielen Nachfolgern und fantastischen Spin-offs wie Parodius. Ist ja für mich einer der besten Horizontalshooter aller Zeiten. Und das Original Gradius, klar, aus heutiger Sicht ist das eher aber das hat schon so viel richtig gemacht. Und das extra Waffensystem, bei dem man selbst bestimmt, wann man welche Art von Waffe an Bord holt, das war für die damalige Zeit einfach extrem innovativ. Gradius war großartig.
Wollte auch gerade sagen, die haben nicht nur viel richtig gemacht, sondern auch was Grundsätzliches neu gemacht
mit diesem
Waffensystem. Und das hat halt noch mal viel mehr so eine taktische Komponente in dieses Shoot'em-up-Genre gebracht.
Ja, das hat Spaß gemacht. Und daraus ist eine Reihe entstanden, eine von vielen von Konami. Wir haben Contra schon erwähnt. Und ich weiß gar nicht, ob man Frogger als solche bezeichnet. Ich glaube ja nicht, ne? Weil das ist nicht weiterentwickelt worden ist, ne?
Würde ich nicht.
Nee.
Es ist Contra, also Quatsch, Contra. Frogger ist interessanterweise so ein halbes Maskottchen geworden von Konami. Also man findet den, diesen Frosch immer wieder mal über die Jahrzehnte verteilt, gerade auch in Compilations oder in Retrospektiven von Konami. Aber als Spiel selbst war Frogger niemals die große Nummer.
Ja, dann sind wir also jetzt mittendrin in den 80ern. Wir haben schon einige interessante Namen, auch stilbildende Spiele genannt, aber da gab es natürlich noch viel, viel mehr. Was fällt euch noch irgendwas ein, was wichtig wäre? Ich weiß, da kommt was 1989, Paul.
Ich würde auch da schon wieder in die Vergangenheit springen.
Gerne, gerne.
1986, Castlevania.
Oh ja, meine Güte.
Ich meine, auch das wieder so ein Ding, dass heutzutage das Original zu spielen, also oder beziehungsweise halt dieses Arcade-Spiel, auf dem das Ganze basiert, schwierig, fummelig, knifflig, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese Spiele dass das Action-Adventure extrem geprägt haben. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass Castlevania der Urgroßvater der Dark Souls oder der Souls-Likes ist.
Ja, da würde ich sogar ein Stück weit mitgehen. Ich war vorhin in einer abseitigen Sekunde ganz froh, dass sich das mit dem Jugendschutz nicht bis heute gehalten hat, weil ich hatte mir überlegt, was der aus Dark Souls und Demon's Souls gemacht hätte mit Robotern. Klammer drum. Aber ja, das waren anspruchsvolle Spiele damals schon. Und das erste, das hieß ja Vampire Killer. Und dann, ein Jahr später, gab es fürs NES dann das erste Castlevania. Und da kam man natürlich auch nicht so leicht ran. Ich hatte nicht sofort ein NES. Da gab es auch immer diese Verzögerung des Spielens, die man heute gar nicht mehr kennt, weil alles gleichzeitig veröffentlicht wird, auf allen Systemen nahezu. Aber damals ging schon mal ein, zwei Jahre ins Land, bevor man was spielen konnte, was in Japan erschienen ist. Also man hatte immer so ein, man rannte dem immer hinterher, teilweise sogar noch viel länger, weil man einfach das System vielleicht noch nicht hatte, ne?
Ja, das hatte damals sogar mehrere Jahre zum Teil gedauert, bis die entsprechenden Systeme überhaupt komplett weltweit erhältlich waren.
Ja.
Wir wissen ja gar nicht, wie gut wir es heutzutage haben.
Das sage ich dir, richtig. Micha, was hast du noch für Erinnerungen an Konami-Spielen aus den 80ern? Ist da irgendwas?
Ja, da ist der Start von so einer Serie, die uns beiden zumindest relativ viel bedeutet, würde ich mal behaupten. Nämlich 1987 das erste Metal Gear. Wobei ich sagen muss, natürlich damals war mir Metal Gear noch überhaupt gar kein Begriff. Ich war in den 80ern eigentlich nur auf Heimcomputern unterwegs. Obwohl der MSX natürlich auch ein Heimcomputer ist, der in Europa aber nicht sonderlich weit verbreitet war.
Den hatte keiner, den ich kannte. Nee,
genau, wo das erste Metal Gear aber erschienen ist. Aber es war halt der Auftakt dieser Reihe, die ich dann aber persönlich erst über 10 Jahre später auf der PlayStation kennengelernt habe.
Genauso ging es mir auch. Und das meine ich damit, dass man auch, selbst wenn man sich jetzt zu dieser Generation der Pionierphase zählt, wie wir, dass man da einfach so viele Lücken hat, weil man eben entweder das System nicht besaß oder die Dinge viel später hierzulande veröffentlicht worden sind, ne?
Ja. Ja, und dann noch nicht mal unter dem Namen Konami, denn Metal Gear ist ein gutes Stichwort, um mal kurz die anderen Stichworte Palcom bzw. Ultra Games in den Raum zu werfen. Seid ihr damit vertraut?
Nein.
Nö.
Also, dann lass mich mal kurz aus.
Es war einmal.
Nintendo war in den 80er Jahren war ja der beherrschende Entwickler und Vertrieb von Videospielen. Nach dem großen Videogame Crash des Jahres 1983 hat Nintendo 85 bzw. 86 ja mit dem NES den Markt komplett aufgerollt und dann mit einem Schlag dominiert. Der Videospielmarkt war gleichbedeutend mit Nintendo. Und dementsprechend hat Nintendo aus den Fehlern des Videogame-Crashes gelernt, denn einer der wichtigsten Gründe dafür, dass diese Videogame-Crash ja zustande kam, war, dass Atari, also die Entwickler des Atari VCS, beziehungsweise Atari 2600, ja irgendwann die Third-Party-Entwicklung nicht mehr im Griff hatten. Das Atari VCS, die beherrschende Konsole der späten 70er und frühen 80er, wurde irgendwann geflutet von Billig-Scheiß. Schlechter Software, die das System einfach in den Abgrund riss. Und damit Nintendo hat daraus gelernt, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Und deswegen, typisch japanische Firma, haben sie sich ziemlich drakonisch aufgestellt, was die Kontrolle angeht, dessen, was auf ihrem System, also dem NES, überhaupt verfügbar ist. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel das Nintendo Seal of Quality ins Leben gerufen, was bedeutete, dass alle Third-Party-Entwickler über Nintendo gehen mussten, um ihre Spiele auf dem NES zu veröffentlichen. Dafür sorgte unter anderem ein Lockout-Chip auf dem NES, beziehungsweise den Modulen. Und die Module wurden auch nur direkt bei Nintendo produziert. Also Nintendo hatten über jeden Schritt der Entwicklung der Spiele fürs NES volle Kanne ihren Daumen drauf. Und dazu zählte auch eine Vorgabe von Nintendo, dass Entwicklerfirmen maximal 5 Spiele pro Jahr auf dem NES veröffentlichen dürfen. 5 pro Jahr, das war's. Nun war aber eine Firma wie Konami in den Mitte der 80ern schon so breit aufgestellt, dass sie problemlos die doppelte Anzahl an Spielen für das Nintendo NES hätten herausbringen können. Aber sie durften es nicht. Und deswegen wurde im Jahr 1988 ganz pragmatisch beschlossen, im amerikanischen Ort namens Buffalo Grove im Bundesstaat Illinois eine Firma namens Ultra Games zu gründen. Was aber nichts weiter war als eine Briefkastenfirma. Ein Tochterunternehmen von Konami, die aber als eigenständige Firma diente. Und der Mutterfirma, also Konami, damit über einen wirklich cleveren Umweg möglich machte, die Zahl der jährlichen Nintendo-Veröffentlichungen von 5 auf 10 zu verdoppeln, indem nämlich Konami 5 Spiele veröffentlichte und Ultra Games 5 Spiele veröffentlichte. Aber die Entwicklung lief komplett trotzdem über Konami. Es war ein Konami-Subunternehmen.
Ich verbeuge mich vor Paul Kautz zum einen und vor Kagemasa Kozuki. Das war ja ein Fuchs.
Ja,
ein super Schlängel.
Ja, und unter Ultra Games sind dann Spiele veröffentlicht worden wie Metal Gear, das war das erste, oder dann Skate or Die, die Teenage Mutant Ninja Turtles kam unter Ultra Games auf den Markt, Castlevania 3, Bucky O'Hare, Parodius noch und nöcher. Als Nintendo dann 1989 den Game Boy veröffentlichte und auf diesem ganz ähnlich drakonische Veröffentlichungsvorschriften diktierte, wurde Ultra Games auch noch auf dem Game Boy aktiv. Und das war nur eine amerikanische Firma. Innerhalb von Europa wurde genau der gleiche Trick angewandt, nur unter dem Namen Palcom. Das heißt, die ganzen Spiele für den Game Boy, Motocross Maniacs, Nemesis, Teenage Mutant Ninja Turtles, Fall of the Foot Clan, Probotector, Skate or Die, Bad and Red, das waren alles Palcom-Spiele. Der Name Konami tauchte da nicht auf.
Das heißt, Konami war quasi so eine Art Stealth-Publisher.
Im Wesentlichen ja. Als dann irgendwann Nintendo 1991 das Super NES veröffentlichte, kurbelte es das Unternehmen in diesem Zusammenhang diese krassen Veröffentlichungsregelungen deutlich zurück. Also diese 5 pro Jahr Regelung, das wurde zurückgefahren. Woraufhin das Portfolio von Ultra Games bzw. Palcom nach und nach in die Mutterfirma zurückintegriert wurde. Und im Frühjahr 1992 wurde Ultra Games zu Grabe getragen und Palcom folgte dann 1994. Aber in dieser Zeit von 88 bis 94 existierten Konami, Ultra Games und Palcom nebeneinander, obwohl es alles die gleiche Firma war.
Ja, also sehr interessant. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst, aber es passt ganz gut.
Also ich finde, das ist so ein cleveres Vorgehen, ja, um Nintendo irgendwie so ein bisschen,
Kontra zu geben.
Oh, nicht schlecht.
Entschuldigung.
Ja, ich meine, die wollten denen ja nicht ans Bein pissen. Das war ja eine gegenseitige Befruchtung. Konami war ja eine der wichtigsten Entwickler fürs NES. Hm. Aber Nintendo konnte halt die internen Regeln nicht für eine Firma aufweichen, weil dann sofort auch die anderen, Capcom und Rare und wer nicht da alles auf der Matte gestanden hätten und exakt die gleichen Rechte eingefordert hätten. Deswegen musste Konami, und ich bin davon überzeugt, dass sie das in Absprache mit Nintendo gemacht haben, diesen Umweg wählen.
Ja, also das kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass es da zumindest eine stillschweigende Zusage gab, in dem Sinne von Nintendo. Die würden ja auch alles ins Jenseits verklagen. Was? Ich weiß nicht, ob die früher schon so hart waren wie heutzutage, was das angeht. Aber was mir auch aufgefallen ist in den 80ern, was ich gar nicht so auf der Uhr hatte, aber natürlich auch absehbar war, ist, dass Konami sich, was die Genre, die Themen der Spiele angeht, überaus vielfältig aufgestellt hat. Und dazu gehörten auch Lizenzgeschichten. Also da gab es 1986 ein The Goonies. Und dann hatten wir ja schon angedeutet, dass es da ein Teenage Mutant Ninja Turtles 1989 gab, was unheimlich erfolgreich war und auch eine Reihe begründete, ne? Mhm. Also Konami hat sich da nicht nur einfach in den USA als Publisher vorgetan, sondern eben auch versucht, so ein bisschen innerhalb der westlichen Kultur dann so zu entwickeln.
Was ja auch eine sehr sinnvolle Vorgehensweise war. Also ich meine, gerade im Lizenzbereich war Konami beeindruckend aktiv. Du hast ja schon einige schöne Beispiele genannt, aber da gab es ja ehrlicherweise noch mehr. Hm. Also gerade in der Spielhalle, wenn ich da an Spiele denke wie die Simpsons Arcade, X-Men Arcade oder dann halt eben die Turtles-Spiele und da allen voran das glorreiche vierte Turtles-Spiel, Turtles in Time. Das waren ja großartige Spiele.
Also das ging dann schon früh los mit den Simpsons?
Ich glaube 1900. Also ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber 1991, glaube ich, kam das erste Simpsons-Spiel raus.
Ah, okay.
Ja, und großartiger Arcade-Titel.
Ja. Also hatten die ein Gespür für diese Themen? Und Michael weiß ja als Game Scout, als Aktiver aktuell, dass es gar nicht so leicht ist, manchmal für einen speziellen Markt oder halt für bestimmte Zielgruppen die richtigen Spiele zu finden. Und damals war der Wettbewerb ja auch enorm.
Schon. Also es ist immer eine Herausforderung. Ich weiß natürlich nicht, wie es damals war. Bemerkenswert finde ich hier eher, dass Konami trotz dieser Lizenzgeschichten immer noch einen Fokus auf Qualität hatte. Weil, ich meine, wir kennen das ja alle noch, viele Spiele zu filmen, die damals erschienen sind.
Top Gun waren, übrigens auch, 1988.
Ja, die waren schon meistens recht schrottig, weil das ganze Budget für die Lizenz draufging und quasi kein Geld mehr übrig war dafür ein ordentliches Spiel zu entwickeln. Aber Konami, gerade auch Stichwort Turtles, hat das schon noch hinbekommen. Oder auch das Simpsons-Spiel, das war jetzt auch nicht schlecht.
Mhm. Das war ein richtig cooler Vierspieler-Arcade-Automat. Fand es toll. Aber ja, du hast absolut recht. Also gerade wenn man an die europäischen Pendants denkt, also gerade Ocean Software, die waren ja hier in Europa die großen TV- und Filmverwurste von Rambo über Robocop bis hin zu Miami Vice. Und das war ja zu 90% ein Haufen Scheiße.
Ja, das war absoluter Trash.
Ja, bei Konami nicht. Die hatten da interne Qualitätsabstufungen.
Ja, also da zeigt sich doch auch tatsächlich ein Gespür hinter den Kulissen, muss man ja sagen, dass die sich anpassen können an Märkte, dass die halt auch ja vielleicht nach Zielgruppe entwickeln, wenn man so will. Und dann landen wir jetzt so langsam in den 90ern. Es sei denn, jemand hat noch irgendeinen Schatz aus den 80ern, der unbedingt ausgegraben werden muss.
Ne, die 90er waren die besten.
Ja, okay. Ja, die 90er. Hui, die fangen auch an mit einem Lizenzspiel und zwar Aliens zum Beispiel. Also die sind jetzt mittlerweile auch in vielen Genres unterwegs und die machen Actionspiele, die machen nicht nur Shoot'em-ups, die machen Run and Gun, die machen aber auch Musikspiele, die machen Rennspiele, Micha. Die 90er sind schon wirklich ein weites Feld. Also die machen Superhelden, die X-Men sind dabei und ich glaube in den 90ern kann man dann auch sagen, sind sie dann als internationaler Publisher zum einen sehr bekannt und auch richtig etabliert, ne?
Ja.
Ich dachte, ich wollte was sagen, aber der hat dich ja direkt angesprochen.
Ja klar, ich meine, für mich war es natürlich, war es in erster Linie Metal Gear Solid. Das Jahr, wann kam es raus? 98? Auf der PlayStation 1 erschien, weil es für mich einfach was völlig Neues war. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig gerafft. Als ich da in diesem ersten Raum zu dem Aufzug irgendwie kommen musste Und ich bin natürlich, das weiß ich noch genau, bei meinem ersten Spiel immer sofort auf die Gegner los, wollte die verprügeln, kam natürlich nicht weit, überhaupt auf diese Idee zu kommen, sich vielleicht dann doch eher unauffällig zu verhalten, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen oder Wachen wirklich gezielt mit so einem Klopfen anzulocken, um sie dann umgehen zu können, sich zu verstecken. Das war halt eine komplett neue Spielerfahrung für mich. Wie gesagt, die ersten Metal Gears kannte ich einfach noch nicht. Und das war einfach für mich phänomenal. Auch heute noch, wenn ich da an so manche Bosskämpfe denke, Stichwort Psycho Mantis und Co. Das war einfach ein unfassbar krasses neues Erlebnis für mich.
Das war jetzt Ende der 90er, 1998, ein richtiges Erweckungserlebnis für mich auf der PlayStation. Da sind wir dann in dieser wirklichen Blütephase, wo sie dann vielfältige Marken etablieren. Silent Hill schmeiße ich jetzt auch schon mal rein, da kommen wir noch dazu. Diese 90er, die waren ja auch geprägt von, ja, also die waren ja auch turbulent. Verschiedene Generationen an Konsolen, ab 1994 dann mit Sega Saturn und PlayStation. Da wird Konami zu Konami Computer Entertainment mit diesen diversen Studios. Eines davon, Konami Computer Entertainment Japan, wird dann irgendwann Kojima Productions. Und gleichzeitig erscheinen in diesen Jahren ja eben auch neben Yu-Gi-Oh! Auch noch International Superstar Soccer. Und jetzt wird's immer vielfältiger und man kann das Gefühl haben, Konami ist in den 90ern wirklich ein unfassbar breit aufgestellter Publisher, fast schon aller Electronic Arts später.
Ja. Ich verbinde Konami mit einigen der besten Erinnerungen, die ich an die frühen 90er habe. Nachdem die Mauer fiel, hatte ich ja dann auch relativ schnell Zugriff auf Systeme wie Game Boy und Mega Drive und Super Nintendo. Und in dieser Zeit von 1990 bis, sagen wir mal, 1994, 95 hat Konami routinemäßig einen Kracher nach dem anderen rausgehauen. Also wenn ich da an Spiele denke wie Axelay, Turtles in Time, die Tiny Toon Adventures Spiele, gerade die auf Mega Drive und Game Boy, Parodius, Super Probotector, das waren alles so fantastische Spiele. Es gab eine Zeit, da konnte man blind ein Konami-Spiel kaufen und wusste, man hat ein exzellentes Spiel vor sich. Plus kam bei mir noch dazu, ich war ja ein Mega Drive-Kind. Ich bin ja mit dem Mega Drive groß geworden und war ein großer Verteidiger des Mega Drive. Es hatte allerdings einen großen Nachteil. Konami hat bis dahin exklusiv für Nintendo entwickelt, was Konsolen angeht. Die waren auf dem NES und auf dem Game Boy und dann halt auch auf dem Super NES sehr, sehr groß. Aber ich mit meinem schönen Mega Drive hatte nichts davon. Bis zum Jahr 1993. Denn da hat Konami für ein Beben in der Spielebranche gesorgt. Ich erinnere mich noch gut an die Artikel damals in der Powerplay und in der Videogames vor allem. Denn sie haben angekündigt, dass sie Spiele für die große Nintendo-Konkurrenz Sega entwickeln würden. Und zwar nicht nur einfach Portierungen, sondern auch exklusiv entwickelte Spiele. Und also man darf diese Signalwirkung damals echt nicht unterschätzen. Das ist, als würde Microsoft ankündigen, dass ein neues Halo exklusiv für die PlayStation 5 erscheint heute.
Ja, gerade unter den Japanern war sowas nicht besonders humorvoll.
Nein, also Nintendo gegen Sega, das waren damals Grabenkriege. Das war krass. Ja. Und dass halt wirklich ein qualitativ hochwertiger Name wie Konami auf einmal sagt, okay, nicht mehr exklusiv für Nintendo, sondern jetzt auch für Sega, das war eine Ansage. Und da kamen Spiele bei rum wie Contra Hardcore, Super Running Gun, Castlevania The New Generation, für mich einer der besten Castlevania-Teile überhaupt, plus, und es tut mir sehr leid, liebe Leute da draußen, aber ich muss jetzt mal kurz ins Schwärmen verfallen, Rocket Knight Adventures. Das wundervolle, anbetungswürdige Rocket Knight Adventures, das man bis heute nur knien spielen darf.
Also der Action-Plattformer, der so richtig viel Speed hatte, richtig?
Richtig. Es technisch sensationell. Das war eine Mischung aus Jump'n'Run, Shooter, Nahkampf, Run and Gun. Es hatte alles. Und das war, ich liebe Rocket Knight Adventures bis heute und das das war der Konami-Vorzeigetitel und auch noch exklusiv fürs Mega Drive. Meine Güte, Leute, lasst die Sektkorken knallen, noch bis heute bitte.
Ja, für mich ist einer der interessantesten Konami-Titel, die für Sega entwickelt worden sind, ist kommt von Hideo Kojima. Kein Metal Gear, sondern Snatcher. Und das ist ja eines der ersten richtig guten Cyberpunk-Grafik-Adventures, in denen er zeigt, was er so drauf hat, auch als Storywriter, Erzähler. Und das gilt, also bis heute ist es für mich auch eines der besten Spiele in diesem Genre. Auch wenn ich persönlich kein Sega-CD zu der Zeit hatte, war das eben auch eine Phase, in der man sich als, weiß ich nicht, Schüler irgendwie fragte, wie soll man sich diese teuren Konsolen denn alle bloß leisten können und die Spiele darauf. Und ich glaube, auf dem Sega Saturn ging es ja auch noch weiter. Also Konami und Sega hatten eine relativ lange Partnerschaft.
Mit Sicherheit. Aber ich muss sagen, da war ich allerdings schon raus. Ich hatte auch niemals ein Sega-CD besessen. Und so ab der Mitte der 90er bin ich dann irgendwann klammheimlich nur noch auf den PC umgestiegen. Und dann war es im Wesentlichen mit mir und Konami auch schon wieder vorbei.
Ja, ich erinnere nur an den Saturn. Da gab es ein Spiel namens Castlevania Symphony of the Night. Du hast ja schon erwähnt, Castlevania wurde auch eine Reihe, die bis heute populär ist, die mir viel Spaß gemacht hat. Es gab natürlich auch ein paar Downer zwischendurch, das darf man nicht vergessen. Aber ich freue mich auch schon wieder auf das Neue, was jetzt angekündigt worden ist. Das, glaube ich, auch dieses Jahr kommt. Aber Symphony of the Night ist ein fantastisches Spiel. Das erschien natürlich auch für PlayStation. Ne? Also Konami hat dann nicht, damit das jetzt falsch verstanden wird, die haben dann nicht exklusiv nur für Sega was gemacht. Aber das war eben auch richtig, richtig grandios und ist mir auch in guter Erinnerung geblieben.
Für mich wird es immer ein PlayStation-Titel bleiben. Mhm. Das verbinde ich so krass nur mit der PlayStation. Symphony of the Night.
Ja, und Metal Gear haben wir erwähnt. 1998, da sind wir in der Spätphase, sage ich mal. Aber in der, da wo die PlayStation gerade auf den Markt kommt und ihn dann erstmal ja fast schon dominieren wird. Und in dieser Zeit erscheint dann auch 1999 das erste Silent Hill, Micha.
Ja, was ich damals zwar gespielt habe, aber ich war tatsächlich eher im Lager Resident Evil damals unterwegs. Weil das mich, vielleicht hat mich Silent Hill auch einfach zu verstört oder ich habe es als zu verstörend empfunden und wollte dann noch eher den etwas im Vergleich seichteren Zombie-Grusel-Horror genießen. Aber natürlich ist Silent Hill für das Survival-Horror-Genre ein Brett, gerade was den psychologischen Horror auch angeht. Das war auch vergleichbar mit Metal Gear etwas, was man vorher in der Form noch nicht erlebt hatte.
Ja, also du hast es schon gut beschrieben. Das war verstörend und hat bei nicht wenigen Leuten zum ersten Mal als Videospiel psychologische Narben hinterlassen, würde ich sagen. Und hier kam als große Innovation die Musik in den Horror. Also das Musikalische und natürlich auch das Erzählerische, das war unheimlich stark. Und hier zeigten die Japaner eben auch ein ganz anderes Gesicht. Es ging eben nicht um eine Lizenz, klar, wussten die schon um Resident Evil, ja, und Alone in the Dark war den Entwicklern auch ein Begriff, aber die haben hier etwas ganz Eigenes erschaffen, eine Reihe, die bis heute sehr wirkmächtig ist, die dann im zweiten Teil, Anfang der 2000er, nochmal erzählerisch stärker wurde und eindringlicher. Spätestens da war das neben Metal Gear eine der markantesten Marken von Konami. Aber Stealth-Action und Survival-Horror war nicht so ganz deins, Paul, ne?
Nee, also Stealth-Action auf keinen Fall. Das mit Metal Gear könnt ihr mich gerne jagen. Survival-Horror, yeah! Ich habe Alone in the Dark sehr gern gespielt und mit an Silent Hill habe ich auch, ich will nicht sagen, sehr schöne Erinnerungen, weil das wäre falsch gewählt. Aber ich habe gute Erinnerungen an das Spiel, weil das war damals die Zeit, in der ich mit Kollege Markus Ziegler beim PC Joker regelmäßig auf seiner PlayStation alles Mögliche gespielt habe, unter anderem eben auch Resident Evil und Silent Hill. Ich will wirklich nicht sagen, dass ich das lang gespielt habe oder sehr viel Freude daran hatte, aber das hat definitiv Eindruck bei mir hinterlassen, weil wenn ich an Silent Hill zurückdenke, dann denke ich in erster Linie an diesen fiesen Nebel, der ja technisch bedingt war, die PlayStation konnte halt nichts gut darstellen, aber die Entwickler von Silent Hill haben aus der Not eine Tugend gemacht und einfach aus dem fiesen Nebel, aus dem fiesen Techniknebel ein Spieldesign-Element gemacht. Und das ist halt schon wirklich extrem clever.
Mhm. Ja, und leider gab es da auch wieder Einschnitte ins Spieldesign. Also im Gegensatz zu der originalen Fassung, auch der US-Fassung, wurden halt Änderungen integriert. Also statt kleine Monster, die so ein bisschen aussahen wie Kinder, gab es dann eben kopflose Monster. Und es fehlten halt einige Sachen. Das war immer ärgerlich. Und man hatte damals noch so das Gefühl, meine Güte, ist das ein Babysitting hierzulande? Was Videospielunterhaltung angeht. Aber ich, Silent Hill und Metal Gear, damit haben wir jetzt die, ja, vielleicht die zwei populärsten Marken von Konami der 90er genannt. Allerdings darf man natürlich den ganzen anderen Kram nicht vergessen, denn Konami war eben wie so eine vielköpfige Hydra, die so viele Serien schon am Start hatte. Also wenn, wir hatten Castlevania erwähnt. Gradius in den 90ern war schon, sag ich mal, das kannte man, aber das war schon nicht mehr so, das gehörte nicht mehr in die vorderste Reihe. Aber dafür gab es in den 90ern natürlich andere Titel. Also ich hatte erwähnt Yu-Gi-Oh! Plötzlich fangen die Japaner an mit Sammelkarten und sind damit übrigens auch im analogen Bereich neben Magic the Gathering bis heute einer der erfolgreichsten Anbieter. Heute natürlich vor allem die digitalen Umsätze. Und in den 90ern starten sie tatsächlich auch den Fußball mit International Superstar Soccer. Aus dem sich dann eben, also das ist ja auch ein anderer Name für das erste Winning Eleven. Und auch das startet auf allen Konsolen durch. Ich weiß noch, damals habe ich ja ganz gerne, was heißt ganz gerne, ich habe wie ein Besessener Fußballspiele mit den Kumpels gespielt. Wir waren ja im Verein und so weiter. Und da gab es eben so ein Emlyn Hughes International Soccer und andere wie Sensible Soccer, Micropro Soccer. Das waren schon richtig gute Fußballspiele. Man kannte schon einige und auch da gelingt Konami mit International Superstar Soccer, aka Winning Eleven, auf einmal fast aus dem Nichts so eine Traumlandung mit so einem Spiel, wo man sich denkt, hey, das hat eine Qualität, die haben die anderen nicht. Aber ich will euch jetzt nicht zu sehr mit Fußball.
Ach komm, Jörg, lass alles raus.
Es kommen ja noch die 2000er, da komme ich nochmal darauf zurück. Aber wir bleiben erstmal bei den 90ern. Ist da noch in den 90ern etwas? Ich glaube ja, wir müssen über eine Sache reden, die wir vielleicht nur am Rande erwähnt haben. Ich hatte in der Einleitung gesprochen von Bemani und Musikpower. Und in den 90ern, da gab es ja auch die ersten, also Spiele wie Dance Dance Revolution und Co., mit denen ich zwar nicht viel anfangen kann, aber ich weiß, dass ihr beide dem Rhythmus nicht abgeneigt seid.
Herr Koster, übernehmen Sie.
Ach, Herr Kaut, sieh doch auch. Jetzt tun Sie mal nicht so. Also ich weiß noch, ich persönlich hatte meine erste Begegnung mit Bemani bei einem Ausverkauf, war das, glaube ich, von Beatmania. Mhm. Und zwar habe ich das ich glaube, es war der erste Teil, der hieß dann nur Beatmania, aber da war schon dieser DJ-Controller mit dabei. Und das gab es unter anderem für die PlayStation 1. Und das habe ich mir für 20 D-Mark, also Spiel plus Controller, habe ich erworben. Das steht auch immer noch bei mir im Schrank. Und das war, ich sag mal, neben einem Parappa the Rapper, so mein erster Kontakt mit einem Musikspiel, das zusätzlich einen extra designten Controller nicht erfordert, aber es wurde stark empfohlen, es damit zu spielen. Man konnte zwar auch alles mit Controller spielen, aber dieser Zusatzcontroller hat das Spielerlebnis eigentlich erst auf das Level gebracht, wie man's haben wollte.
Ja, und das war ja auch wieder innovativ, ne? 1997, eine Arcade-DJ-Simulation.
Ja.
Also
mit wilden Remix-Versionen teilweise von bekannten Songs, also wirklich einfach nur krass. Und dann gab es ja auch noch in der Spielhalle zumindest in Japan die beiden Titel Guitar Freaks und Drummania, die das Vorbild waren für Guitar Hero und eigentlich streng genommen auch das, was dann folgte, nämlich diese ganzen Bandspiele. Denn diese beiden Spielautomaten konnte man damals auch schon zusammenspielen. Also ein Spieler hat den Gitarrenpart übernommen, der andere den Schlagzeugpart. Und das war so das erste, ja, Band-Musikspiel. Auch wieder super innovativ. Und ich meine, wir wissen ja alle, wie Guitar Hero und Co. im Westen eingeschlagen sind. Aber wirklich den Grundstein dafür hat Konami gelegt. mit Guitar Freaks und Drummania.
Und die haben das Ganze ja noch insofern geehrt, intern, sage ich mal, dass diese Untergruppe von Konami, B-Mani, eben eine verkürzte Version ist von Beatmania. Das wusste ich auch nicht. Und jetzt haben die intern in den 90ern, jetzt haben wir Stealth Action, wir haben die Teenage Mutant Ninja Turtles, wir haben Musik, wir haben Horror, wir haben Rennspiele auch noch. Fällt dir da irgendwas ein, Micha, was da hängen geblieben ist bei dir?
Nee, tatsächlich erst später. Da bin ich schon im Jahr 2005.
Okay, ich habe hier nur gesehen irgendwas mit Grand Prix GTI Club, keine Ahnung.
Ach so, GTI Club, stimmt. Das war auch ein ziemlich cooler Spielautomat. Ich bin dann erst später drauf gestoßen, weil das als Arcade-Download-Titel nochmal neu veröffentlicht wurde auf der, ich glaube, PlayStation 3 und Xbox 360.
Ja, und man hatte auch das Gefühl, dass in den 90ern Konami auch auf allen aktuellen Wellen surft. Also es gibt ein Spiel namens Pop and Music, aber eben auch eins namens Hip-Hop Mania, also im Musikbereich sind die komplett dabei. Dann Angelspiele, Fisherman's Bait und sowas, was dann eher in Japan ein Erfolg ist. Wie gesagt, Evil Knight und kein Nagano Winter Olympics 98, auch ein Auftragsspiel.
Ja, auch das Tanzen nicht vergessen. Also Dance Dance Revolution, ich glaube, du hattest das schon kurz erwähnt, aber das ist ja nochmal eine andere Nummer, sage ich jetzt mal, so ein DJ-Controller oder ein Gitarren-Controller. Das geht dir jetzt schon so tatsächlich auch in die Fitness-Richtung.
Ja, und das hat dieses Genre auch richtig populär gemacht, ne?
Ja.
Das war auch mein erster großer Kontakt mit dieser ganzen Spielart der Interaktivität. Also mit Beatmania und Guitar Freaks hatte ich leider überhaupt nichts zu tun. An Guitar Freaks bin ich erst rangekommen, nachdem ich schon viel Zeit mit Guitar Hero verbracht habe. Aber Dance Dance Revolution, das war also dann gerade als die in den frühen 2000ern viele Spiele mit Tanzmatten populär wurden. Dann kam mir das auch irgendwann ins Haus. Vorher war es ja alles noch so komplett simpel gehalten. Also auch da habe ich das Pferd von hinten aufgezäumt. Auf Dance Dance Revolution bin ich über andere Spiele gekommen. Aber ja, und ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Gespräch bin ich mal die Listen durchgegangen, die Konami, also was Konami da an Mengen auf den Markt gepumpt hat, das ist ja bewundernswert, / bedrückend. Also zum Teil, also gerade Ende der 90er und Anfang der 2000er hat Konami innerhalb dieser Serien Beatmania, Dance's Revolution, Pop Music und Guitadora, also Guitar Freaks, Drummania, teilweise im Monatstakt rausgehauen.
Das waren Dutzende Spiele.
Es ist also gerade von Guitar Freaks und Drummania gibt es mittlerweile mehr als 40 Spiele. Und die haben 1999 angefangen. Also das ist der Hammer.
Und mir geht's da wie euch beim Fußball. Ich habe kein einziges davon gekauft. Aber es ist natürlich ein Phänomen, über was wir hier jetzt alles sprechen. Und wir haben ja die ganz großen Geschichten jetzt für mich und Micha vielleicht, die haben wir noch gar nicht richtig. Also Metal Gear, ne, das ist ja alles einen eigenen Talk wert und so weiter. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Merkmal dieses Publishers, wie unfassbar breit der im wahrsten Sinne des Wortes aufgestellt war und in was für einem Rhythmus die veröffentlicht haben. Und wie gesagt, aus einer dieser Studios, dieser intern, aus dem Konami Computer Entertainment Japan, wurde dann eben Kojima Productions intern. Die haben sich dann eben gekümmert um Metal Gear. Und andere Abteilungen haben sich dann eben um andere Sachen gekümmert. Und man konnte da schon fast denken, dass das, wenn das ewig so weitergeht, meine Güte. Aber jetzt kommen wir mal zu den 2000ern. Springen von den 90ern rein. Die beginnen auch wieder mit Beatmania, mit Dance Dance Revolution. Über die haben wir jetzt gesprochen, auch Gitarren sind wieder dabei. Aber die 2000er, die haben eben auch auf der sportlichen Seite die Geburt von Pro Evolution Soccer im Jahr 2001. Das war dann mittlerweile Winning Eleven 5 für die PlayStation. Und meine Güte, was habe ich diese Reihe dann gefeiert? Das war ja auch die Zeit 2001. Da sind wir, glaube ich, alle bei 4Players, ne?
Nee.
Du noch nicht? Ach, da war ich. Ach, stimmt, ihr seid später hinzugekommen, aber nicht viel. Nee, es hat nicht lang gedauert.
Anfang 2002 war ich dabei.
Siehst du?
Mhm. Ja. Ja, der Micha hat noch ein bisschen länger gebraucht.
Ja. Oder? Ende 2001 oder Anfang 2002? Ja. Da ist zu lange her.
Aber vermutlich habt ihr trotzdem Erinnerungen daran, weil Pro Evolution Soccer war eine Reihe, die lief 18 Jahre. Also vermutlich habt ihr noch Erinnerungen daran, dass ich da meist recht lang mit beschäftigt war.
Also ja. ich habe ja nichts als die besten Erinnerungen an unseren gemeinsamen Zockabende, Nachmittage, das Durchgeschreie, also gerade in Spielen wie Mashed oder dann halt irgendwann Soul Calibur 2, du mit deinem verdammten Link, Jörg, ey.
Ja. Aha. Und der kommt ja zurück, also in Ocarina of Time habe ich in der Nintendo Direct, aber das ist jetzt nur ein kleiner Einschub, also es wird ein Remake. Aber wir haben Soul Calibur gespielt, wir haben Tiger Woods gespielt.
Wir haben so viel gespielt und ich weiß noch sehr genau, also wie oft da irgendein Fußballspiel ausgepackt wurde. Du und Matthias gerade, ihr wart da extrem aktiv. Ich habe mich da ja immer rausgehalten, weil mit Fußball kann man nämlich bis heute noch jagen, sowohl auf dem Fernseher als auch irgendwie in Spielform. Aber an das Gekreische von euch, da werde ich mich noch sehr lange dran erinnern.
Ja, und für alle da draußen, die damit jetzt vielleicht nicht mehr so viel anfangen können oder nur FIFA kennen wie Micha, na, Klammer auf, da sprechen wir gleich mal drüber. Pro Evolution Soccer war die beste Fußballsimulation, die ihren Höhepunkt erreichte mit Pro Evolution Soccer 6, würde ich sagen. Und hat mir riesigen Spaß gemacht. Also das war wirklich, ich glaube, das war auch das einzige Sportspiel, wo ich mal auf so einem internen Turnier, externe, Entschuldigung, wie auf so einem Presseevent mal irgendwas gewonnen habe. Ja, da war ich schon ein Freak und habe, glaube ich, jedes Jahr diese Simulation besprochen und dann eben auch meist FIFA, was wir auch mit Micha oft gespielt haben.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe immer versucht, dich zu bekehren.
Ja, du hast es versucht, bist meistens gescheitert, weil ich einfach so eine Lizenzhure war. und du weißt ja auch, ich wollte immer die Bayern spielen.
Ach du Schande, ja.
Ich meine, irgendwann waren sie ja sogar mal in PES dann drin. Mhm. Ich glaube, da haben wir dann noch mal ein paar Partien gemacht in PES. Aber ja, durch diese Lizenzgeschichte war ich dann doch oft im Lager FIFA. Musste aber natürlich auch eingestehen, dass spielmechanisch PES da ziemlich deutlich die Nase vorne hatte.
Ja, trotzdem ist Lizenz ein gutes Stichwort, denn wir hatten ja schon gesagt, dass die Japaner sehr geschickt darin waren, sich im Westen eben auch mit Filmumsetzungen und so weiter zu etablieren. Beim Fußball war der Kampf gegen Electronic Arts dann irgendwann fast aussichtslos. Also man hatte zwischendurch in den Jahren, da gab es immer ein Auf und Ab, man wusste, rein inhaltlich, qualitativ, haben die Japaner einfach die bessere Simulation entwickelt. Punkt und aus. Nur die Amerikaner von Electronic Arts haben sich immer weiter rangerobbt. Also die haben im Grunde das gemacht, was wir eingangs den Deutschen bei Gianna Sisters und den Japanern jetzt bei dem Record-Klon zugesprochen haben. Die haben halt kopiert oder versucht zu kopieren. Das war noch nicht so einfach. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Entwicklern von Konami, dass sie meinten, die haben nur eine Chance, wenn die einen Designer von uns kidnappen. Und der dann für die arbeitet. Das ist zwar nicht passiert letztlich, aber Electronic Arts wurde mit FIFA, robbte immer weiter heran und hatte halt den großen Vorteil, den Michael jetzt schon so angerissen hat, die Lizenz und die großen Namen. Und das verkaufte sich natürlich dann international. Und Konami geriet da, trotz der Tatsache, dass sie Umsatz machten mit Pro Evolution Soccer, immer mehr unter Druck und war irgendwann auf der rein finanziellen Ebene, gerade als die Sache da mit Ultimate Team und dem ganzen Pay-to-Win-Glücksspiel-Scheiß bei FIFA Einzug hielt, hatten sie da auf der reinen Umsatzebene überhaupt gar keine Chance mehr, da ranzukommen. Es gab mal eine Phase, da hatten die Japaner wohl überlegt, selber in dieses Rennen einzusteigen und die Lizenz komplett zu erwerben, also die FIFA-Lizenz. Aber das hätte so viel Geld gekostet. Und das passierte nie und um das Ganze jetzt abzuschließen, leider, ist das, was heute übrig geblieben ist, dieses E-Football, das 2021, da kommen wir noch drauf, startete, nur noch ein Schatten von dem, was ich damit verbinde. Und ich habe, also meine Leidenschaft für Fußball, die ist dann auch erloschen. So. Ja, aber PES, ne? Das war auch so eine Kernmarke, die man immer mit Konami verbunden hat.
Ja, selbst für einen Außenstehenden wie mich war PES immer sehr präsent. Naja, aber ich muss leider gestehen, dass, also gerade diese 2000er und 2010er, das war die Phase, wo Konami, also wo für mich der krasse Abstieg von Konami begann, weil da gab's halt im Prinzip nur noch Musikspiele immer gleiche, nur noch Fußballspiele für mich immer gleich und natürlich dann die Pachinko bzw. Pachislot-Automaten und dann war es dann halt endgültig mit dem Interesse von mir vorbei.
Ja, wobei, kleiner Einspruch. Also es war jetzt nicht nur so. Ich habe ja eben schon gesagt, dass bei mir beim Thema Rennspiele zumindest eins von Konami klingelt bei mir im Kopf von 2005, nämlich Enthusiast Professional Racing. Das ging komplett unter.
Mhm.
Kam im gleichen Jahr wie Gran Turismo 4, was ja damals mein erster Test war bei 4Players. Ich glaube, Enthusia kam ein paar Monate später nur. Aber das Ding hatte eine echt richtig gute Fahrphysik. Ging aber unter und deshalb wurde die Reihe nicht weiterverfolgt. Aber trotzdem hat Konami da eigentlich einen sehr, sehr guten Grundstein wieder gelegt gehabt, um im Racing-Genre auch eine Konkurrenz zu entwickeln zu ja mittlerweile schon etablierten Größen wie Gran Turismo 4 oder der Gran Turismo-Serie. Wie gesagt, ging komplett unter. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, war Silent Hill Shattered Memories, was ja eigentlich ein Teil dieses Trends war, der so in den Anfang 2000ern passiert ist, dass viele japanische Studios und Publisher ihre Projekte an westliche Entwickler ausgelagert haben. Das ging oft echt richtig übelst daneben. Aber zwei Beispiele fallen mir ein von den 2000ern. Das ist einmal, wie gesagt, das Shattered Memories von Climax, den Entwicklern. Fand ich ein hammergeiles Remake, kann man gar nicht sagen. Das war eher so eine Art Reimagining, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat auf der Switch. Das war auch das erste Spiel auf der Switch, was ich dann durchgespielt habe. Und das zweite, was ich einfach erwähnen muss, ist Castlevania Lords of Shadow, was ursprünglich gar nicht als Castlevania-Spiel angekündigt wurde, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann zusammen mit der Unterstützung von Hideo Kojima zu einem echt coolen Spiel wurde.
Ja, das waren zwei bemerkenswerte Spiele. Das Shattered Memories erschien für Wii zuerst. Das war wirklich kreativ. Also kein Remaster oder sowas, sondern inhaltlich wirklich kreativ gemacht. Und mit Castlevania Lords of Shadow hatte niemand gerechnet, dass das wirklich so im Bereich der Action-Adventure, in diesem Fantasy-Bereich auch einschlagen kann. Und dass man in der Lage ist, diesen Namen, diesen etablierten eben auch in ein modernes Abenteuer zu bringen, das eben auch schon diesen höheren Anspruch hatte und gleichzeitig diese fulminanten Bosskämpfe. Also von daher verbinde ich mit den frühen 2000er Jahren von Konami gute Erinnerungen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass 2001 Metal Gear Solid 2 rauskam. 2004, drei Jahre später, Metal Gear Solid 3. 2008, das ist jetzt zwar nicht mehr Anfang der 2000er, dann Metal Gear Solid 4. Und alleine die Reihe, die hat ja Micha und mich immer ziemlich beschäftigt. Alleine dafür ich und wenn ich dann davon. und wenn ich dann noch so kreative, sage ich mal, Auskopplungen wie Shattered Memories nehme oder eben Castlevania Lords of Shadow, da war Konami für mich, also Anfang der 2000er, als ich bei 4Players angefangen habe, in den ersten Jahren war Konami schon auch stark noch. Nur man muss dazu sagen, da hat Paul schon recht, sowas wie Gradius oder so, das spielte jetzt nicht mehr so die große Rolle. Die Zeit war da schon vorbei. Ne? Das war auch so ein Wechsel innerhalb der Genre. Und ja.
Naja, also die gab's schon noch in gewisser Weise. Also gerade zum Beispiel auf der Wii 2008 bis 2009 gab's ja drei Wiederbelebungen: Gradius Rebirth, Castlevania The Adventure Rebirth und Contra Rebirth. Die unter diesem Wii-Ware-Rubrum veröffentlicht wurden und auch wirklich ganz exzellente Spiele waren. Aber leider, und das ist so eine Sache, die kann ich bis heute absolut nicht nachvollziehen, wie exklusiv waren und sind. Und halt gerade in diesem Wie-Wer-Kasten halt vor sich hin vegetieren. Die gibt es ja heute nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr runterlaufen. Du kannst sie sonst nirgends kaufen. Konami hatte vor einiger Zeit diese sehr schönen Compilations, die Castlevania Compilation, allgemeine Arcade Compilation, Contra Compilation. Aber diese ganzen Rebirth-Geschichten, die fehlen da alle. Und das ist halt so eine Sache, passt für mich schon wieder in dieses schöne Vorurteil, dass Konami ab den 2000ern nicht mehr viel Interesse daran hatte, Videospiele zu machen. Und ja, schade.
Ja, wohl, ich würde sagen, also richtig bemerkt oder diskutiert hat man das erst, so in den Jahren nach der ersten großen Krise, würde ich sagen. Also nach 2015, das war ja das Jahr.
Da ging ja alles im Bach runter, ja.
Und da sind wir jetzt bei dem ersten großen Imageverlust, als es zwischen Hideo Kojima und Konami so richtig krachte, als Konami sich von der Börse zurückzog, als man Silent Hills einstellte, also ein Survival-Horror-Spiel, das in seiner Demo, genannt PT, international begeistert hat. Guillermo del Toro war da am Start im Hintergrund. Und dann stampft man das Ganze ein. Und ja, Micha, wie erinnerst du dich an diese Zeit, an diese Trennung?
Ja, es war ein Stück weit surreal. Auch was man da alles mitbekommen hat, dass Kojima den Preis bei den Game Awards für Metal Gear Solid 5, was glaube ich, nicht in Empfang nehmen durfte. Auch, ich meine, ich bin eh nicht der größte Fan von Metal Gear Solid 5, habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, weil ich auch da der Meinung bin, dass selbst Kojima mit dieser Open World oder an dieser Herausforderung der Open World gescheitert ist. Aber da auch beim Spieldesign hat sich dieser Konflikt halt wiedergespiegelt, wenn du dich erinnerst. Es mussten ja gegen Ende Missionen wiederholt werden oder mehrfach gespielt werden, um zum Finale zu kommen, was einfach so das, ja, man hat schon gemerkt, der durfte oder konnte das offenbar gar nicht mehr so fertig entwickeln, wie er es eigentlich geplant hatte. Das war einfach nur eine ganz große Farce. Und ich meine, dieses Fuck Konami ist ja bis heute eigentlich präsent, dieser Ausspruch, und auch was man im Zuge dieses Konflikts dann mitbekommen hat, wie Konami teilweise seine Mitarbeiter behandelt, das war schon ein Mega-Image-Verlust für die. Und natürlich dann noch so ein Quatsch wie die Aussage vom Chairman, CEO, wer auch immer das war, dass man sich in Zukunft auf mobile Spiele konzentrieren möchte, weil das ist die Zukunft und Konsolentitel sind die Vergangenheit. Es ist halt kompletter Blödsinn.
Ja, das ist so, dieses Jahr 2015, in dem auch Phantom Pain erschien, wir haben es ja zusammen besprochen und du hast recht, da hat man im letzten Drittel eben Ermüdungserscheinungen gehabt, da hat sich vieles wiederholt. Es wirkte seltsam, innerhalb der Reihe auch. Deswegen ist ja für viele eigentlich, obwohl ich diese militärische Taktik im Gelände sehr genossen habe, die war schon richtig gut, ist aber Metal Gear Solid 4 im Rückblick das rundere Erlebnis gewesen. Mit einem tollen Finale auch. Aber 2015 ging es halt los. Und da zeigt sich vielleicht der Schatten dieser Traditionsfirma. Vielleicht auch, ich will nicht sagen, die dunkle Seite von Kagemasa Kozuki, der ja immer noch Chef war. Denn wir wissen natürlich nicht genau, was im Hintergrund zwischen wem so schief lief. Aber schon 2015 deutete sich das an, was dann eigentlich noch schlimmer werden sollte in den nächsten Jahren. Und ab da gebe ich Paul auch recht. Also ab da sank der Stern von Konami, auch intern bei uns, was das Image angeht. Denn 2021, da gab es die, also nachdem Silent Hills ja eingestampft worden ist, wo bis heute mir keiner erklären kann, warum. Ich weiß nur, dass Guillermo del Toro ja danach sagte, er wird nie wieder an einer Videospielproduktion teilnehmen.
Also, hat ja super geklappt.
Ja, aber ich sag mal, 2015, da hieß der CEO Hideki Hayakawa. Und der sagte dann eben genau das, dass man sich in Zukunft auf Mobile Gaming konzentrieren möchte. Und das war für uns natürlich ein rotes Tuch. Ich weiß noch, das war wie ein Abgesang. Und Jahre später, 2021, gab es dann nochmal eine Restrukturierung der ganzen des ganzen Publishers in die Konami Group. Und immer wenn irgendwas in eine Group verwandelt wird, schrillen bei mir die Alarmglocken. Und da versicherte man auch noch, dass man Videospielen treu bleibt, aber gleichzeitig ist das auch das Jahr, in dem aus meinem geliebten Pro Evolution Soccer dieses unselige E-Football wird, mit Free-to-Play und Fuck-Mikrotransaktionen auf der blöden Unreal Engine 4. Da hatte ich schon längst aufgehört mit Fußball, aber trotzdem ist das bis heute so ein Phantomschmerz. Und hinzu kommt ja, dass bei all der Kritik von uns jetzt als Spielejournalisten und weil wir das alte Konami eigentlich immer alle auf eine gewisse Art mochten, dass der Erfolg dem Ganzen auch noch recht gibt. Denn dieses E-Football ist zusammen mit Yu-Gi-Oh! Der absolute Umsatztreiber geworden in den folgenden Jahren. Und Konami ist ja jetzt nicht den Bach runtergegangen mit dieser Umstrukturierung, sondern hat sich damit sogar konsolidiert. Und die Umsätze stiegen wieder, obwohl wir als Spielejournalisten gedacht haben, okay, für uns ist das nicht mehr das alte Konami.
Ja, das gilt ja genauso für diese Pachinko- und Pachislot-Maschinen. Also aus hiesiger Sicht ist es natürlich super einfach, da die Nase zu rümpfen und zu sagen, was ist denn das für ein Mist? Nur ist es aber so, dass in japanischen Franchises ist es ganz normal, dass erfolgreiche Titel Pachinko-Automaten halten. Das ist wie bei uns in den 80er Jahren, wenn es einen erfolgreichen Film oder eine erfolgreiche TV-Serie gab, gab es dazu ein Spiel. So, die waren meistens Mist, aber die gab's. Und es ist in Japan mit dem Pachinko- und Pachislot-Automaten genau das Gleiche. Also insofern ist daran überhaupt nichts Verwerfliches. Aus unserer Sicht ist es halt einfach nur schwer zu ertragen, einstmals so große Namen wie Silent Hill oder Gradius nur noch als klappernde Glücksspielverwurstungen zu sehen. Und das war zumindest für mich auch so das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Nicht, dass es diese Automaten gab, sondern dass diese Automaten so erfolgreich waren, dass jahrelang Konami, also das die wichtigste Einnahmequelle für Konami war. Die hatten es nicht mehr nötig, Videospiele zu machen, weil die Videospielnamen innerhalb des Pachinko- und Pachislot-Universums sehr viel mehr Sinn ergaben aus finanzieller Sicht für Konami. Und das ist für Videospieler natürlich schwer zu ertragen.
Ja, und dann geschieht aber, und jetzt sind wir in der nahen Gegenwart, sage ich mal, Folgendes. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mich auf das kommende Castlevania freue. Und dann gab es in den letzten Jahren eben auch Veröffentlichungen wie Metal Gear Solid Delta, Snake Eater und Silent Hill F. Micha, du hast ja Snake Eater gespielt, ne?
Ja.
Und dich auch drüber gefreut, dass das so zurückkehrt, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, ich mag eh den dritten Teil sehr, sehr gerne. Der zählt für mich zu den Highlights der Reihe, ist natürlich auch jetzt ein schönes Projekt gewesen, um in das Universum einzuführen, weil der dritte Teil ja bekanntlich zeitlich vor dem ersten Metal Gear Solid angesiedelt ist. Und da hatte man wirklich das Gefühl, wie auch schon bei dem Remake von Silent Hill 2 war es, ne, von Bloober, dass Konami jetzt schon wieder daran interessiert ist, qualitativ hochwertige Neuauflagen seiner Spiele zu produzieren, auch wenn diese Metal Gear, diese komische Sammlung, die hat ja doch noch einige Wünsche offen gelassen, was jetzt auch die Produktionsqualität angeht. Aber zumindest mit Snake Eater und auch den, ich sag jetzt mal, Modernisierungen, die sie auch abseits der Technik und Grafik vorgenommen haben, war das schon ein sehr gelungenes Comeback, würde ich sagen.
Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass es nicht mehr diese internen Studios sind in Japan, sondern oft Auftragsarbeiten. Du hast das Bloober-Team erwähnt. Und dann gab es auch noch ein Spiel namens Silent Hill F, das versucht hat, die Reihe so ein bisschen, ja, nicht neu zu erfinden, aber in ein anderes Szenario zu versetzen, nach Japan, was ihr auch gelungen ist. Und dieser Erfolg auch von Metal Gear Solid Delta, Snake Eater und auch von Silent Hill 2 und Silent Hill F, der hat dann dazu geführt, dass, wie es so oft ist, sich Konami scheinbar wieder der alten Tugenden besinnt. Jetzt ist das nicht ganz so vergleichbar wie mit dem, was man bei Capcom sieht, also Rückkehr zu alten Tugenden und so weiter, aber schon ein bisschen ähnlich, oder Paul?
Also ich stimme euch zu. Also grundsätzlich die Richtung, die ihr angesprochen habt, die kann schon optimistisch stimmen. Auf der anderen Seite, wenn ich da halt so meine Präferenzen anlege, dann sehe ich Spiele wie zum Beispiel Contra Rogue Core aus dem Jahr 2019 oder das 2024 veröffentlichte Contra Operation Galuga, die halt beide leider scheiße sind. Und also ich find's gut, dass Konami jetzt langsam wieder eine Videospielfirma wird. Das kann im Prinzip nur Gutes bedeuten. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch, was in den letzten 15 Jahren da zum Teil rausgekommen ist. Und also ich bleibe vorsichtig, vage, optimistisch. Hilft ja nichts. Mein Glas halb voll und so.
Ja, weil ja, wobei man natürlich auch sagen muss, abseits von Silent Hill F, was Konami halt eben jetzt gemacht hat, die haben erfolgreiche und beliebte Spiele zurückgebracht. Und aufgepeppt. Aber wir haben jetzt kein Metal Gear Solid 6 bekommen. Das letzte Original Metal Gear, was wir bekommen haben nach dem Kojima-Abgang, war Metal Gear Survive. Und das wir wirklich kein Mensch spielen oder ertragen müssen.
Das war so die Phase, wo man nur noch den Kopf geschüttelt hat und sich gefragt hat, wohin soll denn diese Reise bitte führen?
Genau, und das, was Paul ja jetzt erwähnt hat, das waren ja keine Remakes oder Remasters, sondern neue Spiele. Und da scheint Konami doch noch ein bisschen Nachhilfestunden zu benötigen, um ja wieder an alte Qualitäten ranreichen zu können. Ich meine, ich bin wirklich froh, dass es hier dieses Remake gab von Metal Gear Solid 3. Aber ich glaube, dass das Ansehen von Konami oder der Glaube an Konami kann erst zurückkehren, wenn sie jetzt beispielsweise ein Metal Gear Solid 6 entwickeln, was wirklich rockt.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass nach diesem wirklich erbitterten Streit zwischen Hideo Kojima und Konami, nach der Trennung, und Hideo Kojima hat ja dann auch das Kunststück vollbracht, mit Kojima Productions so durchzustarten, also mit seinem Death Stranding. Das war, finde ich, auch kein Selbstläufer. Und in Death Stranding sieht man viel von der DNA von Metal Gear. Er hat ja viele Leute mitgenommen damals, die gekündigt worden sind. Und es sind ja auch andere Independent-Entwickler entstanden. Also als Konami da wirklich den Rotstift ansetzte und alles wegradierte, haben die dann teilweise versucht, ja, eigene Studios zu gründen. Also es gibt nicht nur Kojima Productions, sondern auch einen Entwickler namens Goodfeel, ein Independent-Entwickler von ehemaligen Konami-Leuten. Treasure ist ein ehemaliger Entwickler.
Treasure!
Ja, und ich würde auch sagen, im Gegensatz zu Capcom, wo ich wirklich verblüfft bin, was die gerade für einen Lauf haben. Also das ist ja unfassbar. Alles liefert ab und dann kommen auch noch Spiele. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Demo gespielt von dem kommenden Onimusha. Die hat mir Spaß gemacht. Dann hatten wir Pragmata. Das kam so aus dem Nichts und hat mich richtig gerockt. Und Resident Evil Requiem hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass Konami diese Euphorie nicht auslösen kann. Selbst wenn da ein gutes Remake ist und ein Silent Hill F eine interessante Facette zeigt. Nichtsdestotrotz gab es in der letzten Zeit ein Spiel, wo ich an Paul denken musste, von Konami.
Na?
Denn du bist doch eigentlich ein Freund von Oddworld, oder?
Ja, doch, durchaus.
Habe ich so in Erinnerung.
Ja.
Und das hieß Darwin's Paradox. Das ist ein 2,5D-Plattformer für PC und alle Konsolen. Der ist im Auftrag von Konami vom Pariser Studio ZDT entwickelt worden. Und die sagten, die wollen sich orientieren an Limbo, so wie Little Nightmares. Und ich dachte schon, okay, dann wird das wieder so ein stimmungsvolles Geschnarche. Aber das ist ein richtig arcadiger, cooler Plattformer. Man spielt einen Oktopus und muss sich verstecken, muss ein bisschen knobeln. Und es erinnerte mich mit seinem apokalyptischen Szenario und vor allem mit seinem Humor richtig stark an Oddworld. Ich musste jedenfalls immer wieder schmunzeln und anerkennend nicken, wenn dieser kleine Kraken da über riesige Schrottplätze durch Laboranlagen schlüpfen musste, an richtig schlecht gelaunten Wachen vorbei, sich verkleiden musste und wegen Konami und Geschichte. Was ich sehr, sehr sympathisch fand, ist, dass die Pariser eben auch die einige Déjà-vus eingebaut haben. Also es gibt eine Szene, da muss man mit diesem Kraken über die Straße. Und zwar wie in Frogger.
Schön.
Dann muss man ja schleichen und sich im Schatten verstecken und auf einmal hat er ein Stirnband um und das Ganze sieht aus wie ein Metal Gear. Dieses kleine Spiel hat mir richtig Spaß gemacht und hat mir wieder gezeigt, es ist übrigens richtig hart anspruchsvoll. Also du musst da durch so ein Tiefseelabyrinth, wirst gejagt vom Anglerfisch und hast kaum Zeit, dich zu verstecken. Aber das erinnert an die Arcade-Phase und eben diese Hinweise auf diese charmanten Bezüge zur Geschichte haben mir doch wieder gezeigt, wie wertvoll das auch ist, was wir jetzt so alles besprochen haben, also was wir alle so für Erinnerungen haben an diesem Publisher. Und bei all der Kritik an den letzten Jahren und an dem, was aus Konami geworden ist, bin ich auch hier froh, dass die sich gehalten haben, auch wenn die jetzt eher Auftragsarbeiten verteilen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, ich meine, es ist eine tolle Sache, dass es die immer noch gibt. Und die Hoffnung stirbt ja wirklich zuletzt. Und wo du halt auch gerade so diese inspirierten Spiele ansprichst, gibt es zum Beispiel jetzt auch ein Spiel auf Steam, das heißt Unmetal.
Aha, super, ja.
Siehst du, okay. Michael kennt's. Ja, das ist im Prinzip eine Parodie auf Metal Gear Solid. Und das ist ein wirklich witziges Spiel. Selbst für Leute wie mich, Cretons, die mit der Metal Gear Solid-Reihe überhaupt nichts anfangen können.
Aber ist es von Konami in Auftrag gegeben?
Nein. Das ist eine Parodie von Fans.
Ja, das ist cool. Ja. Ja, ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Konami wird immer einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen haben. Das ist diese Firma, die ist für einige der für mich wichtigsten Spiele aller Zeiten überhaupt verantwortlich. Alleine der Output, den sie auf dem Gameboy hatten, mit Spielen wie Tiny Toon Adventures, Skate or Die Bad and Red, Fall of the Foot Clan oder das glorreiche Castlevania 2, Belmont's Revenge, mit diesem fantastischen Soundtrack von Hidehiro Funouchi. Alleine dafür werde ich Konami jeden Abend in mein Gebet einschließen, falls ich jemals irgendwann religiös werden sollte. aber es ist halt einfach so für den Fan in mir diese Art von Spiele und der die Erinnerung hat an die Firma, die Konami gerade in den frühen 90ern war, wirklich schade, jetzt halt so ein bisschen diesen modernen, seelenlosen Koloss zu sehen.
Aber freust du dich nicht auch auf Castlevania Belmont's Curse?
Ja, aber das ist halt, ich meine, es ist gut, dass Konami immer noch auf diesen Lizenzen sitzt und die halt wenigstens rausgibt, anders als Electronic Arts, die sich halt bräsig drauf breit gemacht haben. Insofern, yay, gut.
Weil das Artdesign das Artdesign ist klasse. Ich habe mich ein bisschen informiert und da steckt jemand dahinter, der auch Zelda schon künstlerisch betreut hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das wird ja auch entwickelt, ne? Von Konami, Evil Empire und Motion Twin. Also da sind wir wieder bei einem. Also Konami sucht sich Partner.
Ja, ja, also Evil Empire sind toll. Also gerade das letzte, The Rogue Prince of Persia von denen, das fand ich wirklich exzellent. Also insofern, Dead Cells war ja auch toll. Aber The Rogue Prince of Persia, wunderbar. Und wenn die halt dieses Spielprinzip mit ihrem coolen Grafikstil auf Castlevania anwenden, mein Geld haben sie.
Zumindest als Publisher scheint sich Konami wieder um Spieler wie uns so ein bisschen zu bemühen, sag ich mal. Weil sie merken, dass es Umsatz bringt.
Das stimmt.
Und Michael, du hast vorhin gesagt, da wäre vielleicht so ein Metal Gear Solid 6, damit könnten sie sich wieder beweisen. Das entsteht bei.
Wollt ihr das wirklich?
Ja, oder es muss jetzt nicht unbedingt MGS sein, aber die könnten Comeback feiern mit einem ordentlichen PS. Oder was Konami halt auch aktuell noch fehlt, ist halt so ein Pragmata. Hm. Wo du einfach denkst, wow, die kommen mal mit was Neuem und dieses Neue rockt einfach. Total.
Also Metal Gear Solid 6 wird ja kommen. Das heißt nur nicht so, sondern physisch und kommt ja von Kojima Productions. Denn als Hideo Kojima mit seinem Death Stranding ja durchaus erfolgreich war und viele auch neue Fans gefunden hat, waren da trotzdem die Alten, so wie wir, die sagten, ja, da ist die DNA von Metal Gear drin, aber wir hätten gerne wieder Stealth-Action, Espionage-Action, mach doch bitte. Und er meinte, die haben ihn so viele Jahre beackert, dass er irgendwann sagte, okay, ich mache es. Und das Ganze wird Physint heißen. Ich weiß nicht, wann das kommt, 27, 28. Aber Paul, wo du vorhin so euphorisch auf die Vergangenheit, auf die Pionierphase von Konami zurückgeblickt hast, würdest du sagen, dass die Spiele von Konami dich dann noch stärker beeindruckt oder beeinflusst haben als die von Capcom in der Zeit?
Ja, doch, ja.
Oha.
Ja, also mit Capcom verbinde ich vor allen Dingen auch sehr viel, also ich meine, keine Frage, also die NES-Spiele von Capcom, ganz wunderbar. Aber Capcom war aus meiner Sicht gerade stark in der PS2, GameCube, Xbox-Ära. Die hatten da richtig glorreiche Spiele. Konami dagegen, die verbinde ich vor allem mit ihren Großtaten auf 8- und 16-Bit-Systemen. Und daher, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, an die schönste Erinnerung, die ich gerade auf dem Gameboy habe, da ist einfach Konami extrem präsent.
Und wie geht's dir da, Micha, im Vergleich Capcom und Konami?
Schwierig, weil ich damals, wie gesagt, war ich nicht so viel auf den Konsolen unterwegs, also da war ich weder vertraut mit Konami noch Capcom. Aber wenn ich mir halt eben jetzt all das anschaue, über das wir heute gesprochen haben, auch Stichwort Innovation, die Bemani-Musikspiele, Metal Gear mit Stealth Action, wirklich diese zumindest spielerische Vormachtstellung im virtuellen Fußball, dann die Arcade-Geschichten aus den 80ern. Super Pro Protector war zum Beispiel fast ein Grund gewesen, mir ein Super Nintendo zu kaufen, weil ich den extrem euphorischen Test in der ASM gelesen hatte. Das ist mir immer noch mega präsent und ich war ganz kurz davor, mir eins zu kaufen, wegen diesem Spiel und diesem Test. Oder auch Gradius, was einfach diese Waffenleiste an Innovationen in das Shoot-'em-up-Genre gebracht hat, das würde ich jetzt im direkten Vergleich auch alles höher ansehen als das, was Capcom geleistet hat. Also von Capcom fällt mir jetzt kein Fußballspiel ein, was irgendwie revolutionär war. Mir fällt kein Musikspiel ein. Mir fällt ja erst recht spät dann das Horrorgenre, das haben sie natürlich mitgeprägt mit Resident Evil. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Leistung in der allgemeinen Betrachtung und auch in dieser Genrebreite ist für mich auch bei Konami ein Stück weit höher als bei Capcom.
Ja, guter Punkt. Die waren sehr breit aufgestellt.
Ja.
Ja, das sind zwei Punkte tatsächlich für Konami. Bei Paul überrascht mich das, aber ich wusste auch nicht ganz genau, was du da alles so von Konami gespielt hast.
Naja, ich meine, ich habe ja zum Beispiel überhaupt noch gar nicht Axelay erwähnt. Das glorreiche Axelay, das auf dem Super Nintendo Dinge gezeigt hat, die man vorher einfach nicht gesehen hat, das technisch so krass war. Das ist, ich meine, Michael, der hat vollkommen recht. Also Konami war halt gerade, was die Genre-Innovation angeht, so extrem stark. Aber man darf auch niemals vergessen, Konami, die waren halt auch die Systemtreiber. Die haben sowohl aus dem NES als auch aus dem Game Boy, dem Mega Drive und dem Super Nintendo einfach mal alles rausgeholt. Das waren die Technik-Innovatoren. Und das hat man gerade an Spielen wie Axelay ganz wunderbar gesehen. Oder, und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass aus Konami sehr viele sehr bekannte Unternehmen hervorgegangen sind. Und du hattest auch schon Treasure erwähnt. Und mein Yay, das kam vorhin aus dem Hintergrund, aber eigentlich müsste das sehr viel lauter und in Neonbuchstaben über diesem Podcast stehen. Treasure, was für eine Firma, das ist aus Konami-Mitarbeitern hervorgegangen. Aber das waren die Run-and-Gun-Profis, das waren die, die das Run-and-Gun bei Konami groß gemacht haben und dieses dann bei Treasure weitergeführt haben. Spiele wie Gunstar Heroes, Guardian Heroes, Radiant Silvergun, Ikaruga, Sin and Punishment, Astro Boy, Omega Factor und noch und nöcher. Das waren Konami-Leute. Das war die alte Konami-Schule. Und alleine dafür muss man Konami sehr dankbar sein, dass sie diesen Technikwahnsinn möglich gemacht hat.
Ja, oder auch Technikwahnsinn, was mir gerade einfällt, das hatte ich gelesen, was die sich bei Contra, welches war's? War's Contra? Bei irgendeinem Spiel erlaubt haben, falls man das raubkopiert hatte. Habt ihr die Story auch gelesen?
Nee.
Die haben wohl ein Spiel programmiert, bei dem, es war Teenage Mutant Ninja Turtles 3.
Ach, der Kopierschutz, ja.
Genau, dass wenn das Spiel konnte wohl feststellen, oder das System konnte feststellen, wenn es eine Raubkopie war, die gespielt wurde. Und wenn das registriert wurde, wurde einfach der Schwierigkeitsgrad so unfassbar krass hochgeschraubt, dass man quasi den Spaß dran verloren hat. Und der Bosskampf am Ende gegen Shredder, der war unmöglich zu schaffen, weil Shredder einfach unbesiegbar gemacht wurde, wenn man die Raubkopie gespielt hat. Was jetzt auch wieder einfach für dieses für die Technik-Affinität spricht. Von diesem Team, dass sie sich sowas überhaupt ausgedacht haben und eingebaut haben, finde ich einfach nur geil.
Nicht, dass Demon's Souls und Dark Souls eigentlich nur Raubkopien sind.
Ja, wer weiß.
Dass sie uns da irgendwie alle vertan haben. Ja, also ich würde auch sagen, aus der spielehistorischen Perspektive hatte Konami mehr prägende Spiele und mehr Meilensteine. Wir trauern, glaube ich, alle so ein bisschen in unterschiedlicher Intensität darüber, was dann daraus geworden ist. Aber nichtsdestotrotz haben sie halt bleibenden Eindruck hinterlassen. Und weil vorhin Castlevania Lords of Shadow so ein bisschen am Rande erwähnt worden ist, da hat ja Hideo Kojima im Hintergrund mitgewirkt. Aber verantwortlich dafür war auch Mercury Steam. Und da gibt's für mich noch einen kleinen Tipp, denn Lords of Shadow lebt weiter in einem Spiel namens Blades of Fire. Das kommt auch von Mercury Steam aus Spanien, wird eben nicht von Konami, sondern von 505 Games herausgegeben und ist ein wirklich sehr interessantes, kaum beachtetes Action-Adventure in einer Fantasy-Welt, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und da sieht man ja auch, dass selbst wenn so Publisher in irgendeiner Form untergehen, ihre Leute rausschmeißen, das ist schlimm genug, aber manchmal wächst ja aus diesen Sachen eben auch was Neues, Stichwort Treasure. Mhm. Die haben übrigens auch ein richtig gutes Shoot'em'up gemacht, ne, für Switch, Silvergun. Und das ist immer noch da, es flackert immer wieder auf, so das, was wir mit der Pionierzeit und Konami verbinden. Und ich denke, in diesem Gespräch hat sich gezeigt, dass es dann zum Schluss eher bergab ging, aber nichtsdestotrotz, ich hatte es eingangs erwähnt, diese Firma ist unfassbar erfolgreich, weil sie so divers aufgestellt ist. Und das, was mir oder anderen Bauchschmerzen bereitet, ist auch erfolgreich. Also Stichwort E-Football. Für mich ein Unding, aber die Leute kaufen das. Und die hatten jetzt, glaube ich, auch irgendwann vor ein paar Jahren eine Kooperation mit der FIFA und so weiter. Die Fitnessclubs haben wir gar nicht erwähnt, also im Gesundheitsbereich sind die wohl auch aktiv. Und Konami hat da auch dadurch eine starke Substanz, kann man sagen, wohingegen Capcom schon mehr darauf angewiesen ist, glaube ich, dass die reine Videospielentwicklung auch performt, ne?
Definitiv, weil so breit wie Konami ist ja Capcom nicht mal ansatzweise aufgestellt.
Okay, ja. Zum Abschluss dieses Gesprächs frage ich euch jetzt mal was Schwieriges. Und zwar, wenn ihr von Konami eine Reihe retten behalten könntet oder eben auch ein Spiel, welches wäre das? Eure Lieblingsreihe, das Allerbeste oder eure Herzens
euer Herzensabenteuer.
Das kannst du doch nicht machen, Jörg.
Dann fangen wir mit Michael an, da weiß ich, was kommt.
Pass auf, weißt du, was ich jetzt mache?
Was, ich wusste es, ja.
Ich mache hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA und nenne einfach mehr Serien.
Ha! Der Mann benutzt das.
Okay. Natürlich Metal Gear, Silent Hill ist ja schon gerettet. Was man auch nicht vergessen darf natürlich, ist, dass Konami Hudson übernommen hat. Und ich hatte immer sehr, 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 sehr viel Spaß mit Bomberman. Aber ja, Metal Gear ist meine absolute Top-Serie von Konami auf jeden Fall. Und wenn ich mehr Retro-Vibes spüren möchte, würde ich mich sehr, sehr über ein neues, aber geiles Contra freuen.
Okay, jetzt hast du sehr geschickt auf vielfältige Art à la Konami geantwortet. Paul, wie sieht's bei dir aus?
Also, ich meine, mein Herz schlägt natürlich sehr stark für Rocket Knight Adventures, aber davon gibt's halt leider nur ein wirklich gutes Spiel. Insofern, das ist echt schwierig. Die Turtles gibt's ja heute noch, aber mir gefällt die inhaltliche Richtung schon eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen sage ich, ich möchte die Gradius-Reihe mitsamt ihren Spin-Offs retten. Denn da gab's eigentlich keinen Tiefschlag im Laufe der Jahre. Ganz im Gegenteil. Selbst mit Spielen wie Gradius 5, entwickelt von Treasure, ganz nebenbei, oder dem anbetungswürdigen Parodius, wurden halt ganz tolle, tolle Dinge gemacht. Und ich glaube, Gradius ist so eine unverwüstliche Sache. Selbst wenn man es scheiße macht, ist es immer noch ein Gradius-like und damit immer noch gut. Ich meine, Konami kann sich bestimmt Mühe geben und mich vom Gegenteil überzeugen, aber ich hoffe, sie tun es nicht.
Ja, ich würde abschließend auch eigentlich Metal Gear sagen müssen, wenn ich nicht wüsste, dass es bei Hideo Kojima ein Physint gibt. Also braucht man Konami eigentlich nicht mehr dafür. Und die Geschichte ist eigentlich gut erzählt. Deswegen bleiben bei mir Castlevania und Silent Hill übrig. Die, von denen ich mir erhoffe, dass es da zumindest qualitativ so weitergeht, wie sich das jetzt in den letzten Jahren abzeichnete. Ja, und was Fußball angeht, der ist tot. So. Ich bedanke mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Das hat Spaß gemacht.
Ja, aber gerne doch. Vielen lieben Dank, dass wir dabei sein durften.
Ja, auch danke von mir.
Und dann fehlen ja demnächst noch ein paar andere japanische Publisher wie Square Enix, Bandai Namco. Nein, mal gucken, wohin das noch führt.
Oh ja, lass uns über Namco reden. Ich kann so viel über Tekken erzählen. Jörg, du wirst mich hassen.
Okay. Ridge Racer, Jörg, genau dein Ding.
Soul ja, Calibur. Okay. Jeden Tag, den ganzen Tag.
Ja. Okay, nee, das ist schön. Ich hoffe, für euch da draußen war da auch die ein oder andere interessante Anekdote oder auch das Spiel dabei, was ihr noch nicht so auf der Uhr hattet. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.